Der Terror von rechts wurde jahrelang unterschätzt. Unbehelligt konnte eine Neonazi-Gruppe 10 Menschen ermorden. Jetzt stehen die Sicherheitsbehörden in der Kritik. Wie groß ist die braune Gefahr?
Willkommen zur Phoenix-Runde. Immer mehr erschütternde Details werden bekannt. Immer mehr Fragen kommen auf. Welche Rolle spielte der Verfassungsschutz? Wer war auf dem rechten Auge blind? Wie sollte jetzt mit der NPD umgegangen werden? Mindestens 10 Menschen sind getötet worden, mutmaßlich von einer rechtsextremen Terrorgruppe. Deutschland befindet sich zwischen Trauer, Misstrauen, Sorge und dem Wunsch nach lückenloser Aufklärung. Rechter Terror, die unterschätzte Gefahr, das ist unser Thema heute. Bei mir sind Sergej Lochthofen, Publizist und ehemaliger Chefredakteur der Thüringer Allgemeine.
Guten Abend.
Steffen Keilitz, Politikwissenschaftler an der TU Dresden und Extremismusexperte.
Guten Abend.
Monika Lazar vom Bündnis 90 Die Grünen.
Hallo.
Und Hajo Funke, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und Rechtsextremismusexperte. Herr Funke, die Frage, die sich ja nun wirklich seit Tagen alle stellen, die aber noch nicht so richtig beantwortet werden konnte. Wie konnte es sein, dass wirklich über 13 Jahre 10 Menschen getötet werden konnten von dieser Gruppe, ohne dass es jemand gemerkt hat?
Versagen der Verfassungsschutzbehörden natürlich, aber auch vielfach eine Atmosphäre der Verharmlosung, was nicht sein kann, das ist auch nicht, wir gucken woanders hin. Aber es gab eine Ausnahme im Jahr 2000, als eines dieser Attentate passiert ist und intuitiv der damalige Kanzler den Aufstand der Anständigen ausgerufen hat.
Herr Keilitz, nun haben wir es eben auch gerade nochmal gehört, eben die Kritik am Verfassungsschutz, die wird jetzt nun doch immer lauter. Welche Rolle spielte der Verfassungsschutz jetzt? Das ist ja wirklich die große Frage.
Also auf jeden Fall wurden in unzureichendem Maße Erkenntnisse zusammengeführt in den vergangenen Jahren, das ist offenkundig. Vor allem auch Erkenntnisse, die auf polizeilicher Ebene vorlagen, wurden unzureichend zusammengeführt mit den Erkenntnissen, die auf der Verfassungsschutzebene vorlagen. Und hier sind Defizite, an denen man auch arbeiten muss, um so etwas in Zukunft zu verhindern.
Nun wird auch eine Verstrickung, Frau Lazar, vorgeworfen des Verfassungsschutzes. Können Sie sich das vorstellen?
Also das deutet sehr viel darauf hin, denn wenn über so viele Jahre eben die Erkenntnisse nicht weitergeleitet wurden und eben wirklich diese schlimmen Taten nicht verhindert werden konnten, dann fragt man sich schon, wozu hat man den Verfassungsschutz, wozu gibt es auch V-Leute, und das sollte in der aktuellen Debatte schon mit einer Rolle spielen, denn sie sollen ja Gewalttaten verhindern bzw. frühzeitig Hinweise geben, und wenn das über 10 Jahre nicht der Fall ist, dann denke ich, liegen sowohl bei den Landesverfassungsschutzämtern als eben auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz sicherlich große Verfehlung und zumindest Abstimmungsprobleme vor.
Herr Lochthofen, waren da wirklich Polizei, Verfassungsschutz und auch die Politik auf dem rechten Auge blind? Dieses Bild wird nun immer wieder bemüht.
Da ist schon einiges dabei gewesen, gehe ich mal davon aus. Man wollte einfach auch an der Stelle die Gefahr nicht erkennen, aber vielleicht zu dem Verfassungsschutz. Also das Ganze hat ja irgendwo in Thüringen in den späten 90er Jahren begonnen, zumindest diese Terrorzelle. Damals herrschte dort unter den Verfassungsschutzleuten Krieg untereinander. Es gab Rivalitäten, es gab verschiedene Gruppen. Den Verfassungsschutz, wie wir uns so vorstellen, als homogene, klar definierte, strukturierte Organisation, gab es gar nicht. Das heißt, man hatte Eifersüchteleien und versuchte, sich gegenseitig eins auszuwischen. Auf diese Art und Weise ist dann offensichtlich auch einiges passiert, was sonst normalerweise nicht passieren sollte.
Sind Dinge untergegangen oder sind Verstrickungen
nicht nur untergegangen? Es ist vermutlich bewusst auch dafür gesorgt worden, dass der eine dem anderen auch eins dran setzen kann und innerhalb des Verfassungsschutzes. Ich erwähne nur einmal, die Thüringer Allgemeine als Zeitung hatte damals einen wichtigen Fall, der auch später dann bei dem Verfassungsgericht eine große Rolle gespielt hat, undercover aufgespürt und nachgewiesen, dass auch führende Leute in der NPD vom Verfassungsschutz geführt werden. Nicht nur ganz kleine Leute, die ein bisschen was erzählen, sondern tatsächlich Führungsköpfe. Das ist abgestritten worden. Die Information dafür bekamen wir natürlich. Das heißt, wir sind nicht einfach von Erfurt nach Coburg gefahren und haben eine Woche lang gewartet, dass jemand aus Erfurt vorbeikommt, sondern wir wussten genau, wann und wo die sich treffen. Das heißt, das kam aus dem Verfassungsschutz raus. Genauso gehe ich davon aus, das war auch unsere erste Überlegung, als diese Gruppe auf der Flucht war, dass die nicht zufällig auf der Flucht waren, denn es war relativ ländlich dort alles. Das war alles nicht so, ja, sagen wir, wie man es sich heute vorstellt. Wir sind wirklich fest davon ausgegangen, dass da jemand denen einen Tipp gegeben hat und dass dieser Tipp aus den Behörden herauskam. Mhm.
Ist da irgendwo wirklich ein Fehler dann in diesem System des Verfassungsschutzes,
Funke? Also ein Verfassungsschutz ist so gut wie das Personal. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, wenn es Krieg gab und die Leitung hat ja noch andere Dinge zu klären gehabt unter Helmut Röver.
Ja, ich erzähle ja nichts Neues, wenn ich sage...
Zur Klärung da eben Thüringer Verfassungsschutz, ja, der damalige Chef.
Zum Aufbau in den Osten sind gute Leute gekommen, aber es sind natürlich auch viele abgeschoben worden. Das heißt, zum Teil tummelten sich nicht nur beim Verfassungsschutz in den Gerichten, auch in den Ministerien Leute, die normalerweise, sage ich mal, in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen nie diese Karriere gemacht hätten. Das alles traf aufeinander und natürlich auch noch auf das, was da war. Das heißt, man baute ja auch zum Teil auf Strukturen auf, die auch aus DDR-Zeiten stammten. Das ergab eine Melange, die natürlich eine ganz spezielle war, Ende der 90er Jahre.
Herr Keilitz, wurde der Rechtsextremismus denn aber auch unterschätzt? Also die Frage kommt ja nun auch wieder immer wieder auf, dass gesagt wird, meistens es sind vielleicht Einzeltaten. Erst ist man hier vielleicht auch von Einzeltaten ausgegangen, aber jetzt sieht man, es ist doch eben eine richtige Gruppierung gewesen, die sich organisiert hatte. Wurde diese Gefahr unterschätzt?
Das glaube ich eigentlich nicht. Wir hatten in den letzten 10, 15 Jahren immer wiederkehrende Diskussionen um den Rechtsextremismus, zusammenhängend auch mit dem NPD-Verbot, mit fremdenfeindlichen Straftaten und so weiter. Ich glaube, dass hier keine Blindheit auf dem rechten Auge zu erkennen ist, dass wir hier aber bei dieser konkreten Serie ein wirkliches Versagen von staatlichen Institutionen in einem konkreten Fall haben. Aber keine systematische Blindheit auf dem rechten Auge.
Ist das wirklich so? Da würde ich schon aber widersprechen, weil es wurde insbesondere in den letzten Jahren, seit die schwarz-gelbe Bundesregierung auch agiert, ein deutlich anderer Schwerpunkt gesetzt. Die Familienministerin Schröder, die ja auch für die Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus zuständig ist, hat eben den Schwerpunkt eher auf Islamismus und auf sogenannten Linksextremismus gesetzt. Und die Debatten in den letzten Monaten im Bundestag waren da sehr stark anders geprägt. Die Ministerin hat ja auch die sogenannte Extremismusklausel für die Bundesprogramme mit eingeführt, sodass sich die ganzen zivilgesellschaftlichen Initiativen erstmal zum Grundgesetz bekennen müssen und dann auch alle ihre Partner dazu eben auch sozusagen befragen müssen. Und das setzt natürlich eine Kultur des Misstrauens und lenkt von der eigenen Arbeit ab. Und die ganze Opposition, die drei Fraktionen haben da im Bundestag Anträge gestellt, Debatten geführt, und wenn Sie sich da mal die Redeprotokolle durchlesen, da denke ich jetzt, ich lebe im falschen Film. Also noch vor 2 Wochen, da hieß es ja, der Linksextremismus ist ganz schlimm, und jetzt auf einmal will keiner was davon gewusst haben. Also da frage ich mich schon, und ich hoffe natürlich, dass jetzt die entsprechenden Konsequenzen rausgezogen werden. Wir haben in der nächsten Woche Haushaltswoche, wo der Bundeshaushalt beschlossen wird, und da könnte man ja noch gewisse Prioritäten setzen und dann vielleicht die Programme, das Budget dann nochmal erhöhen. Wir werden das als Opposition fordern, dass das in der nächsten Woche noch geschieht.
Man hat ja auch stark das Gefühl von außen, dass diejenigen, die sich den Rechten in den Weg stellen, dass die viel stärker Druck ausgesetzt sind als diejenigen, die möglicherweise die Verfassung in diesem Land stürzen wollen. Denken Sie an die Ereignisse in Dresden, in Sachsen, wo auch abgehört worden ist, wo Menschen, die auch schon zu DDR-Zeiten sich ziemlich aufrecht verhalten haben, dann später auch bis ins Nachhause verfolgt worden sind von den Polizeibehörden. Ich glaube, da entsteht auch ein Eindruck von außen, dass die einen sagen, auch wunderbar, wir werden von der Polizei geschützt und können machen, was wir wollen, und die anderen können sich denen nicht mehr in den Weg stellen. Ich glaube, diese Schieflage ist schon längst angekommen bei vielen Menschen, und da müssen wir was dagegen tun. Da ist gar keine Frage.
Woran liegt das?
Ich würde gerne auch noch ergänzen, es gab eine Verharmlosung des Rechtsextremismus, gar keine Frage. Also als um 2000, 2001 ich mit Herrn Merwitz, damals Chef der Soko Rex, zu tun hatte, hat der mir erzählt, wenn er über die Brücken der Elbe in die Sächsische Schweiz gefahren war, da wusste die gesamte Sächsische Schweiz, das heißt die SSS dort, Bescheid, dass er kommt. Und haben schnell als Rechtsextreme die Sachen geklärt, sodass das ganze Unternehmen in den Wind gegangen ist. Also das ist ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, der Ministerpräsident von Sachsen, Biedenkopf, hat bis im Jahr 2000 von einer rechtsextremen Gefahr für die Demokratie und für die Menschen gar nicht gesprochen, hat sie geleugnet. Also diese Art Verharmlosung und partieller Leugnung ist ein Problem gewesen.
Aber warum wird verharmlost? Woran liegt das?
Oh Gott, das ist, man will es erstens nicht so sehr ins Gesicht bekommen, diese Gefahr. Man weiß auch das von rechts, man weiß auch, dass das dem Ruf eines Landes und einer Stadt schadet. Statt, wie wir jetzt inzwischen bei vielen Orten gesehen haben, wenn man einmal, wie in Grimma oder in Oranienburg, sich entschlossen hat, offen mit dieser Gefahr umzugehen, vom Bürgermeister an, über die Zivilgesellschaft und auch die Polizei, dann verändert das die Situation und schwächt die Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Kreise.
Dazu kommt natürlich die Geschichte dieser Dienste. Es sind ja in den 50er Jahren und in den 60er Jahren nicht von Demokraten entwickelt und gebaut worden, sondern die sind natürlich in das demokratische System mit eingebaut worden und letztlich auch einer Kontrolle unterworfen worden. Aber wenn Sie daran denken, wie die deutschen westdeutschen Dienste damals entstanden sind, wer die eigentlichen Köpfe der ganzen Geschichte waren, da glaube ich auch, dass es kein Wunder ist, wenn man dann nach 50, 60 Jahren anfängt, plötzlich Historiker damit zu beauftragen, zu schauen, wer war das eigentlich, der uns damals geholfen hat und feststellt, na ja, der Stammbaum ist wirklich nicht so schön. Der ist an dieser Stelle etwas bräunlich manchmal. Das heißt also, ich will jetzt nicht sagen, dass die einzelnen Leute so angeleitet worden sind, aber da setzt sich natürlich ein Chorgeist durch, da setzt sich eine bestimmte Art von Verlässlichkeit untereinander durch, die letztlich auch zu einer Selektion führt. Und ich glaube schon an dieser Stelle, das Gefühl da ist, ja, das ist schon nicht so schlimm und was ist denn rechts? Rechts kann ja auch konservativ sein oder rechtskonservativ, das ist doch noch lange nicht nationalsozialistisch oder wie auch immer. Also das changiert in diesem Bereich und führt letztlich dazu zu einer Unklarheit. Wenn man bei links sofort mit RAF, mit all den Dingen sofort weiß, also da geht es klar dagegen vorzugehen.
Wie sieht denn diese Szene aus, wenn wir uns vielleicht die rechte Bewegung mal anschauen? Wie schwierig ist es da auch im Prinzip Gruppen auszumachen oder wie viele Gruppen gibt es da eigentlich oder sind es wirklich eher einzelne Personen?
Naja,
wie fassbar ist das?
Wir haben im Bereich der freien Kameradschaften natürlich Kleinstgruppierungen, die zum Teil wenige Personen nur umfassen. Und hier liegen natürlich auch, hier gibt es natürlich auch Lücken in den Erkenntnissen. Da bin ich davon überzeugt, dass hier nicht eine flächendeckende Aufdeckung von allen Gruppierungen bisher da ist, die es tatsächlich gibt. Man muss sich das aber auch vorstellen, die treffen sich dann vielleicht in irgendeinem Hinterzimmer und die müssen natürlich erstmal irgendwo mit Propagandadelikten oder irgendwas in Erscheinung treten, bevor man sie überhaupt vom Verfassungsschutz beobachten kann.
Aber das ist auch wieder irgendwie sehr vereinfacht dargestellt. Also vor 1 bis 2 Wochen hatten wir in Sachsen auch den Fall, dass der Verfassungsschutz von Sachsen das freie Netz aus Sachsen auch quasi negiert hat. Die haben gesagt, es wäre nur eine Internetplattform. Welch ein Unsinn.
Na, ja, das stimmt.
Also, welch ein Unsinn. Also das sind reelle Personen, die machen Kundgebung, die machen Veranstaltungen. Und wenn ich dann sozusagen bei der Gegenveranstaltung bin, dann sehe ich die Leute, dann habe ich die vor mir. Das sind führende Kader in der freien Szene, die teilweise eben auch in der Landtagsfraktion der sächsischen NPD beschäftigt sind. Und wenn da der sächsische Verfassungsschutz vor einer Woche im sächsischen Landtag noch sagt, nein, das ist nur eine Internetplattform, dann sage ich mir, wo haben die ihre Informationen her? Dann wissen wir alle mehr. Ja? Dann möchte ich das Geld haben vom Verfassungsschutz. Ja? Dann können die nach Hause gehen. Also dann weiß ich nicht, ist es Absicht oder ist es wirklich so stümperhaft?
Zumindest wäre es kein Problem, die V-Leute, die sie haben, abzuschalten. Ja. Denn da fahren sie offensichtlich nicht allzu viel.
Das wollte ich auch gerade sagen, also hier besteht ja ein gewisses Dilemma, wenn Sie sagen, okay, das können wir ja auch alle irgendwo nachrecherchieren und die Erkenntnisse zusammentragen und im Grunde, was wir vom Verfassungsschutz erwarten, darüber hinaus wäre durch V-Leute. Die V-Leute sind aber wieder eine ganz andere Problematik, wo man auch sagen kann, soll man das wirklich machen? Soll man wirklich Leute aus der Szene anwerben, um da noch Erkenntnisse zu bekommen, die man nicht aus praktisch frei zugänglichen Quellen bekommt. Das heißt, so oder so, egal wie der Verfassungsschutz sich bewegt, er hat eigentlich immer ein Problem. Also, nein, schön, also ja. letztlich ist es so. Er kann es eigentlich nur Unrecht machen. Also wenn er VAO-Leute einsetzt, ist es schlecht. Wenn er sie nicht einsetzt, ist es auch schlecht, weil er nicht genügend Erkenntnisse hat, die wir nicht auch alle sowieso haben.
Die Erkenntnisse müssen ja auch aufgearbeitet werden und dementsprechend zu irgendeinem Ziel führen. Und daran scheint es ja zum Teil zu scheitern.
Ja, also meines Erachtens ist das System der VAO-Leute, was ihre eigentliche Zielsetzung war, total gescheitert. Und zwar durch diesen Rechtsterrorismus, der 14 Jahre unentdeckt geblieben ist. Genau um solche Gruppen wäre es gegangen.
Ich versuche mal nochmal zurückzukommen zu dem Ursprung dieser Gruppe, also Ende der 90er Jahre. Da ist beachtliches Geld in diese Szene geflossen. Um sie herum waren Leute, die haben Zehntausende, es geht am Ende um Hunderttausende Mark bekommen. Das heißt, ein Teil der ganzen Szenerie, der Vernetzung dieser ganzen Szenerie, ist eigentlich bezahlt worden mit unseren Steuermitteln und über den Verfassungsschutz dahin gegangen. Die haben dem Verfassungsschutz möglicherweise fast wertloses Material geliefert. Immerhin hat man sie unterhalten. Und gleichzeitig hat man damals viel Geld gehabt, um Computer, Handys und andere Dinge sich anzuschaffen, was sonst normalerweise gar nicht der Fall gewesen wäre. Das heißt, das räumen die auch ein. Wir haben das auch recherchiert. Die Leute, die das gemacht haben, die sagen, na klar, wir haben sozusagen den Verfassungsschutz ausgespielt. Wir haben den so getan, als ob wir ihn... Und dann ergibt sich natürlich dieses Bild.
Aber das Gefühl hat... Verfassungsschutz doch bewusst gewesen sein? Oder ist man sich das nicht bewusst gewesen?
Man hat keine anderen Möglichkeiten gehabt, offensichtlich, man ist darauf eingegangen. Ich glaube,
in der Hoffnung, Informationen zu bekommen.
Wir müssen natürlich auch geschichtlich bei der ganzen Sache vorgehen. Mitte, Ende der 90er Jahre war der Verfassungsschutz in einer Legitimationskrise. Der Ostblock war zusammengebrochen, also die normalen, klassischen Feindbilder funktionierten nicht. Al-Qaida war noch nicht geboren oder zumindest noch nicht präsent. Das heißt, man musste erstmal irgendwie nachweisen, was man täglich hat. Und was man braucht. Und
aus diesem Grunde
brauchte man natürlich schon ein bisschen Geld, was da fließt und Organisation, V-Leute und so weiter, um einfach deutlich zu machen, wir werden gebraucht.
Aber ich würde gerne nochmal auf die Szene wirklich zurückkommen, auf den Aufbau. Ob es da einen Aufbau gibt, ob sich da auch möglicherweise in den vergangenen Jahren was verändert hat oder gerade in diesen letzten 10 Jahren was verändert hat, Herr Funke.
Ja, also damals war es eine sehr breite, subkulturelle, sehr gewaltbreite Bewegung von vor allem männlichen Jugendlichen, Skinheads, Thüringer Heimatschutz, also neonazistisch inspiriert und radikalisiert. Das ist dann auch zum Teil in die NPD rübergegangen und von ihnen aufgegriffen worden, die sich selbst ja, wie Sie wissen, wie Sie auch beschrieben haben, Herr Keilitz, sehr radikalisiert hat ins Neonationalsozialistische. So, das war die Ausgangssituation nach den Erschütterungen der Einigung, die natürlich dafür eine wichtige Rolle gespielt hatten, für die Frustration und dann die rassistische Aufladung von vielen Jugendlichen. Heute haben wir, wie Sie es ja präzise beschrieben haben, freie Netze auf der Basis von Internet, aber hochorganisiert, kadermäßig vernetzt. Es gab ein E-Mail-Leakage, also eine Weitergabe von Mails von einem Aussteiger, wo klar ist, dass man strategisch vorgeht, dass man sich als nationalsozialistische Ersatzorganisation definiert. Also wieder das Wort nationalsozialistisch, was wir seit Tagen hören mit in Bezug auf diese Terrorgruppe. Und ein strategisches Verhältnis zu Gewalt. Also nicht, da ist jemand und wir schlagen, das kann es immer noch auch geben. Aber sehr viel gezielter in Geithain zum Beispiel eine Schwerstverletzung eines, der von ihnen als Feind interpretiert worden ist.
Das heißt, die Gewalt, Geithain.
Ja, die Gewaltbereitschaft ist exzessiv und ideologisiert von einem neonationalsozialistischen Selbstverständnis dieser Gruppen. Und die ziehen Leute an und sie verhalten sich häufig amöbenhaft, sind mal dort, mal dort. Es gibt noch alte Kader, die mit Tino Brandt angefangen haben. Die gibt es nach wie vor als Aktive in Ostthüringen und Westsachsen. Und es gibt neue und jüngere. Und sie sind hochgefährlich.
Warum tun dann einige so überrascht und sagen, wir sind überrascht über diese neue Dimension?
Das müssen Sie die fragen, die überrascht sind. Ja. Ich bin nicht überrascht. Ich bin überrascht in der Tat über die Systematik des Mordens dieser rechtsterroristischen NS-Gruppe, also nationalsozialistischen Untergrundgruppe. Das war so nicht bekannt. Aber nicht überrascht über das exzessive Gewaltverhalten, wenn es darauf ankommt, wenn es Ihnen in den Kram passt, wenn Sie das politisch für sinnvoll erachten.
Interessant ist ja auch die quasi Arbeitsteilung zwischen NPD und den ganzen freien Netzen, Kameradschaften, die sich ja in den letzten Jahren auch sehr ausdifferenziert hat. Die NPD legt immer stark einen Wert darauf, nicht zu radikal rüberzukommen. Sie wahrt immer noch und versucht es, das bürgerliche Mäntelchen, insbesondere jetzt auch mit dem neuen Bundesvorsitzenden, mit Holger Apfel, der ja in Sachsen schon sehr viele Jahre sein Unwesen treibt. Aber die Verstrickung und die Zusammenarbeit ist durchaus bewusst. Und was ich besonders schlimm auch finde, dass die Normalisierung der NPD als angeblich nicht verbotene, also sprich zugelassene Partei, wie das in der Bevölkerung gesehen wird, dass die Normalität in den letzten Jahren zugenommen hat. Das heißt, wo die NPD eben vor Ort ist, im ländlichen Bereich, da ist es irgendwie der Handwerksmeister von nebenan oder irgendwie der Nachbarsjunge, mit dem mein Kind zusammen in die Schule gegangen ist. Also da ist es normal und im normalen Leben verhalten die sich ja auch nicht irgendwie besonders schlimm. Und deshalb ist es gar nicht mehr so furchtbar, wenn die NPD jetzt im Kreistag sitzt, im Gemeinderat. Und da wird dann eher die ein, zwei Punks, die es vielleicht im Dorf gibt, die werden komisch angeguckt, die würden für Unruhe sorgen, aber nicht der biedere NPD-Kreisrat, der aber das gefährliche Gedankengut hat und vielleicht im Hintergrund auch Strippen zieht.
Über die NPD würde ich auch gerne gleich noch mal im Einzelnen sprechen, aber was Sie eben gerade angesprochen haben, die Normalität, die man vielleicht doch mittlerweile in einigen Orten oder einigen Dörfern hat, das ist eben der Nachbar oder es ist vielleicht nicht mehr der 18-Jährige mit Springerstiefeln und Bomberjacke, sondern der nette junge Mann mit der Nazi-Hip-Hop-CD, der in die Schule geht und Jugendliche anquatscht. Hat sich das wirklich noch mal sehr verändert?
Jetzt nicht mehr in den letzten Jahren, aber es ist natürlich ein Problem, gerade in ländlichen Regionen. Also in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen ist das besonders ausgeprägt, in Thüringen auch. Also wir haben dieses Problem deutlich mehr im Osten, im ländlichen Raum, vor allem weniger stark in den Städten, in den größeren Ballungsräumen, aber in den ländlichen Räumen trifft das zum Teil.
Aber welche Gefahr sehen Sie da, dass sich das wirklich verändert hat, dass es vielleicht nicht unbedingt offensichtlich ist und dass doch auch die Methoden mögliche Anhänger zu gewinnen sich verändern?
Naja, die freien Kameradschaften, auch die NPD haben im ländlichen Raum zum Teil in Räumen Fuß gefasst, in denen unzureichend vielleicht auch Angebote von staatlicher Seite, von anderer Seite für Jugendliche Vorlagen und haben hier praktisch erfolgreich Jugendliche ideologisieren können.
Sie sind quasi in eine Lücke gestoßen, die Demokratie im Grunde genommen aufgegeben hat. Denn die Frage ist ja, warum schafft die NPD also ein Mindestmaß an Infrastruktur, insbesondere für Jugendliche, anzubieten, was alle anderen demokratischen Parteien nicht schaffen.
Aber woran liegt das? Ich meine, warum sind da die Grünen nicht auch noch etwas mehr dabei?
Ja, also wir können uns jetzt zwar freuen, dass unsere Mitgliedschaft, dass wir jetzt stärker werden, aber insbesondere im Osten, im ländlichen Bereich, haben wir nach wie vor Probleme. Also wenn ich mir zum Beispiel Ostvorpommern angucke, der Kreisverband, also das ist eine riesige Fläche und das sind dann vielleicht irgendwie 15 Mitglieder, die schaffen das gar nicht. Ne? Aber das Problem ist auch, dass sich für die Parteipolitik zu interessieren im Osten auch besonders schwierig ist, weil es gab nur zwei Parteien, beziehungsweise drei Parteien, die konnten auf einen Stamm aufbauen. Das ist die PDS gewesen, die CDU und die FDP und die Grünen und die SPD, die haben ja quasi bei Null angefangen. Und es ist nun nicht besonders sexy zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal in eine Partei und engagiere mich. Und das ist da wirklich so schwierig. Und die Leute, die was machen, die machen schon so viel. Also wenn man eben in diesen großen Kreisen im Kreistag ist, dann hat man manchmal bis zur Kreisstadt 1 bis 2 Stunden irgendwie Fahrzeit.
Ich muss hier nochmal einhaken. Es erscheint ein bisschen so ein verzerrtes Bild, das sei ein Ostproblem. Nee, es ist ein deutsches Problem. Natürlich gibt es spezielle Geschichten, die in einer ländlichen Gegend, wo wenig Infrastruktur ist. Das ist eine Variante. Sonst, aber wenn wir dieser Logik folgen würden, dürfte es in Oslo keinen Rechtsradikalen geben, der viele Menschen umbringt. Das heißt also, das ist nicht das Thema. Sagen wir, diese Gewaltbereitschaft resultiert aus einer Ideologie. Diese Ideologie ist nicht eine ostspezifische Geschichte, sondern ein deutsches Thema. Muss man ganz klar sagen. Genauso wie es die RAF, die waren keine Süddeutsche, die war keine Norddeutsche. Es war eine deutsche RAF. Genauso ist auch diese NPD und alles, was damit zusammenhängt, erstmal ein deutsches Phänomen, mit dem wir uns auch sehr stark beschäftigen müssen, das spezielle Auswirkungen hat. Dass diese Gruppe zufälligerweise aus Thüringen kommt, sie hätte aus Sachsen, sie hätte aber auch aus Bayern kommen können. Da gibt es aber keine Frage, weil es auch in der Geschichte vor der Vereinigung auch schlimme, denken Sie an das Oktoberfest,
1980 Anschlag.
Das heißt also, all das dürften wir jetzt nicht alles in einen Topf werfen und sagen, ja, die Mecklenburg-Vorpommern sind ausgesiedelt, die etwas klügeren und die dummen sind nur noch da. Und
aber
deswegen passiert das.
Niemand von uns hier
aber ich will es noch einmal einfach ganz klar sagen, weil die Diskussion erstmal, wenn Sie die Kommentare einiger Zeitungen lesen, es geht schon in diese Richtung. Wir dürfen das aber auch nicht zulassen, dass das zu simpel gemacht wird, das Ganze.
Absolut.
Es ist ein gesellschaftliches Problem in diesem Land. Und der Rassismus spielt natürlich in Berlin genauso oder in Hamburg eine Rolle. Und die Attentate waren ja auch dort. Und dort sind ja auch die Verfassungsschützler nicht dahinter gekommen, die so klugen. Nicht nur die im Osten. Das heißt also, die in Hamburg und in München haben wir auch nicht begriffen. Da frage ich mich natürlich, es ist eine neue Form von Terror, von politischem Terror, auf alte Formen der Arbeit gestoßen. Das heißt, Raster, wenn die jetzt keinen Zettel hingelegt haben, wir waren es, Meyer, Müller, Schulze.
Da
wir sind
ja viele gewundert, es gab kein Bekennerschreiben,
das heißt,
ungewöhnlich
die haben das ganz große Rad gedreht. Die wollten am Ende, wenn sie eine ganz große, 10 Leute sind ja wirklich auch, sag ich mal, schrecklich, ja. Die wollten das ganz große Rad dann präsentieren. Das
glauben
heißt,
Sie, das war so bewusst?
Ja, selbstverständlich, diese Videos, die dann noch versandt worden sind, es läuft ja darauf hinaus, wenn ich es richtig verstehe, dass die Frau, bevor sie die Wohnung in die Luft gesprengt, dann auch die Videos versandt hat
zum
Teil.
Das wird noch ermittelt.
Das wird noch ermittelt, aber das ist jetzt der Verdacht.
Andere.
Das heißt, die Videos sind früher gedreht worden. Das heißt, es ist schon Propaganda. Sie wollten schon zeigen, dass sie es sind. Nur sie wollten es zu einem Zeitpunkt zeigen, wo sie nicht mehr angreifbar sind, also offensichtlich nicht mehr da sind. Insofern sage ich mal, die wollten das ganz große Rad drehen, während im Verfassungsschutz sehr bürokratisch der Ordner aufgemacht worden ist, wo kein Bekennerschreiben ist, ist kein politisches Attentat.
Dann mache ich den Ordner wieder zu.
So, 10-mal hintereinander kein politisches Attentat. So. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns fragen müssen, kann denn das wirklich heute noch die Arbeit sein? Das kann es doch nicht wahr sein. Also da, ich frage mich, ob die nicht Le Carema wenigstens mal gelesen haben.
Herr Kalitz, erwarten Sie denn, dass sich das jetzt noch zuspitzt? Also dass möglicherweise jetzt danach noch weitere Anschläge oder weitere Übergriffe folgen könnten nach diesen Anschlägen?
Da bewegt man sich natürlich auf dem Boden der Spekulation. Also in dem Bekennervideo ist von einem Netzwerk die Rede. Das heißt, wir wissen nicht, ob das jetzt reine Propaganda diese 3 Personen ist oder ob hier doch noch Erkenntnisse auftauchen, dass weitere Personen hier in die Taten verwickelt werden.
Es tauchen ja zumindest fast täglich neue Personen und Verknüpfungen auf.
Ja, also insofern gibt es durchaus also hier Ermittlungsbedarf. Es muss ja auch erstmal ermittelt werden, haben jetzt wirklich konkret diese Personen, diese 3 alle Taten auch begangen. Also sind die wirklich allein für diese Morde verantwortlich oder sie haben nicht auch andere abgedrückt in diesem Zeitraum? All das ist ja bislang noch nicht abschließend geklärt.
Also mein Eindruck ist schon, dass diese rechtsterroristische Clique erstmal gesprengt ist, durch sich oder andere, wie auch immer. Aber das Gewaltphänomen ist damit nicht weg. Nicht in rechtsterroristischer Form, aber in hochgewalthafter Form. Wir haben über 100 Morde seit 1990. Da sind ein Teil dieser Morde gar nicht
eingerechnet. Die Bundesregierung spricht offiziell von 43, aber die muss jetzt auch mehrere Organisationen sagen, 100 bis 130.
Ja, was alles dazu gehört, das wissen die noch gar nicht.
Diese Zahl von weit über 100 ist so seriös ermittelt, dass da niemand dran kann. Das hat Frank Jansen und der Tagesspiegel gemacht mit anderen zusammen. Wenn da die staatlichen Behörden nicht mithalten, dann ist es deren Problem. Also das ist wirklich seriös soziologisch ermittelt. So über 100 Morde. und über weit über 10.000 Gewaltstraftaten seit 1990, weit über 100.000 Straftaten. Das heißt, da ist was, da ist eine Substanz an Gewaltbereitschaft, die neonazistisch ideologisiert begründet erscheint. Und diese Rechtsterroristen hatten natürlich auch das große Ding im Kopf, klar, aber sie waren in ihrer Kaltblütigkeit und Intensität Nationalsozialisten.
Das stellt mir keine Frage. Auch vollkommen unschuldige, unbekannte Menschen anzufallen und ganze Familien zu zerstören, das ist, da musst du natürlich eine Kälte haben und eine Verblendung, eine ideologische. Ja. Das werden nicht die einzigen sein. Natürlich so radikal vorzugehen, dazu bedarf es dann auch ganz spezieller Situationen. Das können auch selbst, sage ich mal, hartgesottene Schläger nicht ohne weiteres diesen Schritt gehen. Ich möchte nur an dieser Stelle noch sagen, dass ich hatte gerade den Vorwurf gemacht, dass man zu sehr 0815 alles betrachtet hat und dadurch höchstwahrscheinlich auch ein Teil der Informationen einfach nicht zusammengefasst worden sind. Auf der anderen Seite, die Eisenacher Polizisten, die letztlich diese Serie beendet haben, haben offensichtlich wirklich ausnahmsweise mal sehr richtig gehandelt. Sehr gut, die haben sich nicht von diesem Banküberfall allein beeindrucken lassen, sondern was kann das noch alles bedeuten? Und haben letztlich die Truppe eingekreist. Ja. Was da wirklich passiert ist in dem Wohnwagen, wissen wir höchstwahrscheinlich hoffentlich irgendwann mal. Im Augenblick sind da auch noch Fragezeichen an dieser Stelle. Aber man muss auch mal sagen, dass hier auch ein paar Polizisten mal wirklich nach langer Zeit richtig gehandelt haben.
Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich finde auch, man sollte, das haben Sie ja jetzt beide auf Ihre Weise angedeutet, man sollte von einem West-Ost-Phänomen hinsichtlich dieses neuen gewalttätigen Rechtsextremismus reden. Nach der Einigung ist viel vom Westen dominiert worden. Es sind viele aus dem Westen als Kader in den Osten gekommen. Das ist ein gesamtdeutsches Phänomen, was nicht heißt, dass jeder Einzelne für die Tat oder Nichttat verantwortlich ist.
Nun hat dieser Fall wirklich verschiedene, unterschiedlichste Dimensionen. Wir haben die NPD angesprochen. Würde es denn jetzt wirklich Sinn machen, zu sagen, wir versuchen noch einmal die NPD zu verbieten?
Also was mich ärgert, dass zu allen möglichen und unmöglichen Situationen das NPD-Verbot gefordert wird. Dieser aktuelle Anlass ist für mich kein Argument, jetzt die NPD noch mal verbieten zu wollen, weil die schlimmen Taten wären auch nicht verhindert worden, wenn die NPD beim ersten Anlauf verboten gewesen wäre. Wir müssen vor allem beachten, was das Bundesverfassungsgericht uns damals gesagt hat. Und da war der Hauptkritikpunkt die V-Leute. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich sage, nach diesen ganzen Vorkommnissen wären die V-Leute abgeschaltet, dann sollen sich von mir aus die Innenminister zusammensetzen, im stillen Kämmerlein, aber nicht, dass jeder andauernd sagt, jetzt muss das NPD-Verbot her. Es ist auch eine Scheindebatte, weil das Problem ist ja, besteht ja nicht nur aus der NPD. Das Problem ist selbstverständlich, dass die NPD finanziell vom Staat unterstützt wird, indem sie in den Landtagen sitzt. Da gäbe es aber eine viel schnellere Lösung, wenn nämlich Wählerinnen und Wähler, insbesondere aus den Ländern, wo sie jetzt im Landtag sitzen, in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, wenn die mehr zur Wahl gehen und auch demokratisch wählen würden. Dann hätten wir es viel schneller geschafft als alle möglichen staatlichen Institutionen. Und das rechte Gedankengut in den Köpfen wird ja danach trotzdem bestehen. Wir machen ja, wenn die NPD verboten ist, aus den NPD-Leuten keine Demokraten, schön wäre es, aber die suchen sich ja dann Ersatzorganisationen.
Ich muss trotzdem hier einen Einspruch erheben. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, die NPD spielt wirklich als legale Form dieser Ideologie eine wichtige Rolle, an der die anderen auch andocken können, an der in Personalunion Leute, die auch im Untergrund irgendetwas machen, auch einen Verdienst bekommen. Und ich glaube, es ist unerträglich für viele Menschen und zu Recht in diesem Land, dass sie mit ihren Steuermitteln so eine Partei, die eigentlich nachweislich die Verfassung dieses Landes nicht achtet, sondern sie abschaffen möchte, weiterhin finanziert. Wir interpretieren, glaube ich, auch das Urteil des Verfassungsgerichtes falsch. Die Mehrzahl der Richter war damals der Meinung, man muss es tun. Es war eine Minderheit. Das ist in der Situation auch, sage ich mal, machbar. Das ist von der Form her auch richtig. Die sagte, mit den Verfassungsschutzleuten schaffen wir es nicht. Der Fall jetzt, und die sagen, der Fall hat nichts damit zu tun, doch, der Fall zeigt ja, dass die Verfassungsschutzleute uns gar nicht genutzt haben und die V-Leute in dem Fall. Das heißt, die haben trotzdem gemordet. Es ist um sie herum offensichtlich ein Kokon. Wir haben jetzt inzwischen 4 oder 5 Leute, die noch mitgeholfen haben. Wir werden höchstwahrscheinlich auch bei 20 unter Umständen landen. Und trotzdem wussten wir nicht, was die machen. Das heißt also, dass die V-Leute in diesem Bereich, die ja keine Verfassungsschutzleute selbst sind, keine Undercover-Agenten, sondern Neonazis, die nur für Geld ein paar Informationen rausgeben. Ob richtig oder falsch, wissen wir ja nicht mal. Ich glaube schon, dass man in diesem Fall einen Schnitt machen muss, weil, und das haben Sie am Anfang der Sendung so richtig gesagt, die NPD liefert vielen Menschen. Wir wissen, in unserer Bevölkerung sind 10-15% latent ausländerfeindlich.
Es gibt sogar Zahlen, die sagen schon in die Richtung 30%.
Das ist jetzt, sagen wir, Spekulation. Ich würde mal sagen, so ein Kern ist dabei, für die ist die NPD natürlich die Legitimation für diese ganze Gedankengut. Das heißt, das ist doch erlaubt, die Richter sagen doch nichts, also kann ich das doch auch denken. Und in Deutschland ist es so, solange sie etwas nicht verboten haben, ist es erlaubt.
Aber würden sich nicht tatsächlich andere Gruppierungen oder andere Parteien bilden oder würde man dann nicht einfach woanders hingehen, was Sie eben angesprochen haben, wenn es die NPD nicht gäbe?
Also ich würde sagen, was wir im Moment beobachten, ist ein Erschrecken, das glücklicherweise anhält. Und ich glaube, dass das erste Mal seit 20 Jahren die Chance besteht, dass sich ein politischer Wille in Öffentlichkeit und Politik formiert, der sagt, wir müssen diesen braunen Sumpf austrocknen. Das ist das erste Mal, dass es so breit ist und auch so intensiv angesichts des Erschreckens über die 10 Morde und diese rechtsterroristische Bande.
Aber die Frage ist ja, wie lange
dann,
hält das?
Ich bin noch nicht fertig. Wenn man das als erstes nimmt, dann muss man sehen, was erstens der Aufklärung dient, dass sie lückenlos ist, dass wir das klarkriegen mit dem Verfassungsschutzversagen. Und wir müssen zweitens die Gründe mal genau studieren. Das sind nämlich alle hier genannten. Das sind soziale Gründe der Desintegration als Andockpunkt. Das ist eine lasche Öffentlichkeit, die verharmlost. Und es ist oft eine Polizei, die nicht funktioniert oder andere Institutionen, die nicht funktioniert haben oder unterschiedlich stark funktionieren. Wenn wir in allen diesen drei Dimensionen einen neuen politischen Willen, also einschließlich der Polizeidienststellen haben, dann haben wir eine andere Situation. Und dann hat es Sinn und ist nicht nur Ablenkung, wie manchmal ich den Eindruck jetzt habe, auch das Verbot der NPD anzugehen. Denn sie ist verbotsfähig und sie ist eine nationalsozialistische Partei, die zum Teil radikaler ist, wie Sie es in einem Artikel beschrieben haben, Herr Keilitz, als die NSDAP des Jahres 1920.
Würde denn diesmal das Verfahren durchgehen können? Also das ist ja eben die große Gefahr oder die große Sorge, die einige haben, dass sie sagen, gut, wir kommen da vielleicht möglicherweise gar nicht
wieder. Vielleicht noch eine Satzergänzung dazu. Es war damals ein Fehler auch des Innenministers, der gesagt hat, was das Verfassungsgericht da eigentlich alles will. Wir machen das so, wir planen das so, wir geben das so ein.
Und das wird schon klappen.
Und das wird schon klappen. Statt das Verfassungsgericht mit seinen Bedenken ernst zu nehmen. Wenn man das sorgsam tut, bin ich sicher, dass es durchkommt.
Also diese Überzeugung teile ich von Herrn Funke. Allein schon die programmatischen Schriften der NPD reichen aus, um sie zu verbieten. Also hier ist einfach von der Programmatik her so klar die Anlehnung an das nationalsozialistische Gedankengut und es würde ausreichen, ohne weiteres meines Erachtens. Das heißt, man muss sich hier nicht auf Äußerungen von verschiedenen Funktionären in der Partei berufen, was es natürlich immer brisant macht, wenn man dann doch vielleicht einen V-Mann aus den Augen verloren hat, den irgendwer nicht gemeldet hat. Also insofern würde ich sagen, es wäre möglich. Aber es sind, das ist auch ein Punkt natürlich, es sind zwei Diskussionen, die man vielleicht nicht zu sehr miteinander vermengen würde. Da würde ich Ihnen recht geben, natürlich die Gewaltproblematik bleibt dadurch bestehen. Das heißt, die Gewalt geht ja nicht von der Führungsspitze der NPD aus. Die versucht sich natürlich erstmal auch zu distanzieren. Wir wissen jetzt nicht, ob das eine wirkliche Senkung hätte oder ob, wie andere behaupten, eher eine Steigerung der Folge wäre, so nach dem Motto, wenn dieses Milieu keine Alternative mehr sieht, über Wahlen in Parlamente einzuziehen, dann radikalisiert sich ein Teil des Milieus. Ich würde sagen, die aktuelle Diskussion entkräftet diese Argument natürlich insofern, wie wir jetzt gesehen haben, das war ja ein Argument von vielen Gegnern des NPD-Verbots. Die haben gesagt, ja, wenn die NPD verboten wird, führt das zu einer Radikalisierung dieses Milieus. Wir sehen jetzt, eindeutig. Es gibt diese Radikalisierung. Eine größere Radikalisierung kann es eigentlich kaum geben. Also insofern gibt es jetzt im Grunde keine neuen Argumente für das NPD-Verbot. Aber es gibt eine deutliche Entkräftung eines zentralen Arguments der Verbotsgegner.
Also wir sind ja in einer paradoxen Situation. Wir haben eine offen verfassungsfeindliche Partei, die wir alle gemeinsam finanzieren. Und ich bin auch der Meinung, selbst wenn wir sie jetzt zerschlagen und es entsteht irgendwann etwas Neues, sie brauchen Zeit, Geld, neue Strukturen, sie müssen sich neu organisieren und auch da muss man genau hinschauen, geht das überhaupt? Das heißt, ich glaube schon, dass man diese Struktur zerschlagen muss, damit einfach auch in einem Teil der Bevölkerung, der latent in der Lage ist, immer wieder das Echo, den Echoraum zu bilden dafür, klar ist, wer sich damit einlässt, ist jenseits der Verfassung, der muss auch als Handwerksmeister, als Chef einer Fahrschule genau aufpassen, was er da sagt, das ist verfassungsfeindlich. Im Augenblick ist das nicht der Fall, da kommt immer wieder das Argument, ich kenne das auch als Journalist, auch aus Leserbriefen, dass sie sagen, wieso regen sie sich denn auf, die Verfassungsrichter haben das und das gesagt, das ist keine verbotene Partei, also darf man das doch auch sagen und tun. Und wir wissen genau, sie ist verfassungsfeindlich und lassen sie trotzdem gewähren und finanzieren sie noch. Und bieten natürlich da auch neue Karrieren. Ich meine, natürlich verstellen die sich da oben, aber im Großen und Ganzen weiß ja jeder von der NPD, auch unten in diesen Kameradschaften, was der eine vom anderen zu halten hat. Und sagen wir, insgesamt ergeben sie eine Szene. Da gibt es ja gar keine Frage.
Oh, die NPD existiert seit 1964. Die ist 64 gegründet worden. Es gab in den Ende der 60er, in den 70er Jahren durchaus auch Wahlerfolge. Aber ansonsten waren die doch relativ unbedeutend. Also
in Sachsen, bei Ihnen.
Ja, da ging es erst Mitte der 90er Jahre los.
Ne? Also das radikalisiert hat.
Ja, aber deshalb muss man doch nicht unbedingt sagen, wenn ich die Partei verbiete, ist alles gut. Man kann sie eben auch auf andere Möglichkeiten, indem die Bevölkerung sich entsprechend demokratisch verhält, die Wählerinnen und Wähler auch anders wählen, dann kann man sie wieder in die Bedeutungslosigkeit bekommen.
Man kann auch beides tun.
Gut, aber da müssen vielleicht die Bürger auch motiviert werden, sozusagen von den anderen Parteien, von der Politik. Herr Funke, Sie haben eben kurz angesprochen, vielleicht können wir zum Schluss einmal schauen, neben dem NPD-Verbot, was es sozusagen doch für Möglichkeiten gibt, seitens der Politik jetzt vielleicht auch Fehler, die man vielleicht gemacht hat, wieder ein bisschen gerade zu biegen. Was muss passieren?
Ja, eben diese lückenlose Aufklärung. Das ist noch nicht raus, ob das gelingt, ob nicht wer mauert. Also ich sehe die schon wieder, die dann sagen, ach, ist eigentlich ganz anders. Wir müssen die ganzen Untersuchungen abwarten. Das dauert ein, zwei Jahre. Nein, da ist es wichtig, dass der öffentliche Druck, auch des investigativen Journalismus, funktioniert, das Umfeld geklärt wird, sowohl des Verfassungsschutzes, was Sie gerade angedeutet haben für den Thüringischen, wie aber auch das Umfeld dieser Tätergruppen, der freien Netze. Das ist ja alles viel zu wenig bekannt, auch den Politikern vor Ort nicht, die sagen, haben wir hier ein Problem? Ach, eigentlich noch nicht. Und da ist diese Doppeldiskussion, nämlich über dieses rechtsterroristische Attentatsverhalten einerseits und die Verbotsfähigkeit der NPD, beides wichtig, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen und den politischen Willen in der Tat, diesen braunen Sumpf auszutrocknen, aufrechtzuerhalten und nicht absenken zu lassen in die Normalität des nächsten Konflikts und des nächsten Euro-Krisengeschehens. Nein, das ist die Chance. Und die haben wir das erste Mal seit 20 Jahren.
Wird man das schaffen, dass man eben diese Aufmerksamkeit auf einem hohen Level hält? Sind Sie da optimistisch?
Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Woche und das ist schon ganz schön viel. Das ist schon ganz schön viel, gemessen daran, was auch in der Welt noch passiert. Ich meine, man muss sagen, Deutschland ist zu Recht damit beschäftigt.
Gut, seit dem Wochenende sind die Details bekannt.
So, das heißt also, man kann nur davon ausgehen, dass immer wieder Details das Ganze am Kochen halten. Ansonsten gibt es natürlich eine Amplitude, die wissen wir, es fällt an die Aufmerksamkeit ab. Deswegen bin ich auch immer so skeptisch. Also wir diskutieren tatsächlich das NPD-Verbot zum x-ten Mal. Jetzt haben wir auch Beweise dafür, dass die Radikalisierung auch unabhängig diese Partei kann das nicht neutralisieren, sondern im Gegenteil, sie bildet, wie gesagt, das für meine Begriffe einen legalen Kopf dieser ganzen Geschichte. Also ich glaube, wir sollten da dranbleiben in jedem Fall und den Druck auf die Politik natürlich aufrechterhalten. Weil ich glaube, die öffentliche Aufmerksamkeit wird nicht über Wochen und Monate sich mit solchen Sachen beschäftigen können.
Ich danke Ihnen, dass Sie meine Gäste waren hier in der Phoenix-Runde. Danke für die spannende Diskussion. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.